bist eingeladen, ein Teil seiner Herrlichkeit zu sein.
Lass uns Platz nehmen. Du darfst in die Gegenwart Gottes gehen. Du darfst vor sein Angesicht treten. Halleluja. Und du sollst gesegnet sein. Du darfst den Segen Gottes heute Abend empfangen. Ich möchte dich herzlich einladen zu den nächsten Gottesdiensten hier im Haus. Ganz herzlich eingeladen. Zuerst einmal, ich habe wieder von Gott eine ganz neue Botschaft bekommen. Vor zwei Nächte oder zwei Abende, da sprach Gott zu mir, gab Gott ein Gesicht, zuerst einmal einen Schlüssel. Und er sagte, so wie du mit deinem Schlüssel alles Mögliche aufschließen kannst, so Generalschlüssel, von Haustür, Briefkasten, Garage, alles mit einem einzigen Schlüssel, so hat Gott uns einen Generalschlüssel gegeben. Und diesen Schlüssel sollen wir gebrauchen. Wir haben Schlüssel gewahrt. Schlüsselfunktion, eine gute Botschaft. Und ich denke, es ist gut, du liest es und verinnerlichst dich für dich. Du hast den Schlüssel, gebrauche den Schlüssel, den Gott dir gegeben hat. Du brauchst nichts Neues. Und Jesus hat gesagt, ich gebe euch die Macht und Gewalt und Autorität. Wem ihr das Himmelreich aufschließt, dem ist es aufgeschlossen. Das kannst du fast gar nicht fassen, dass du so eine Autorität hast, Menschen den Himmel aufzuschließen. Und dass du die Autorität hast, den Himmel zuzuschließen. Ich habe dir den Schlüssel gegeben. Also in mehreren Stellen hat Jesus das gesagt, lies es selbst in der Bibel nach. Also er hat sie angehaucht und sagt, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr die Sünden behaltet, werden sie behalten. Ich habe dir die Schlüssel gegeben. Die einzigen Schlüssel, die der Heiland sich vorbehalten hat, sind die Schlüssel von der Hölle und vom Tod. Er sagt, ich habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Du kannst niemanden in die Hölle und niemanden in den Tod schicken. Das ist also die Autorität, die wir haben. Aber wir können den Menschen den Himmel aufschließen. Wir können den Menschen himmlische Zustände schaffen. Wir können sagen, komm her, komm herein. Es ist gut, bei dem Herrn zu sein und du kannst gesegnet werden. So, die Themen dieser kommenden Woche werden sein. Also heute ist das Thema, bereite dich Gott zu begegnen. Dann lebe das Leben Gottes und Gottes Plan mit uns. Das sind so für diese nächsten Tage. Das Thema geht immer wieder, die Gemeinschaft mit dem Herrn, wie wichtig die Gemeinschaft mit dem Herrn ist. Diese Verbundenheit, diese innerliche Beziehung zu ihm. Und dann ab Mittwoch, den 23. Juli, 16 Uhr, da ist nachmittags das Thema, wie schütze ich mich vor Verführung. Da gibt es Leute, die sind nach Florida zu dieser angeblichen Erweckung gefahren, die sind gesund hingefahren, wollten sehen, was dort los ist, kommen krank zurück nach diesem Heilungsgottesdienst und so weiter. Ich will nur sagen, Leute, wir müssen aufpassen, Leute, die selbst nicht gesund sind, können andere nicht gesund machen. Das muss der Heiler gesund sein. Zuerst müssen wir stark sein, dann können wir anderen Kraft vermitteln. Wenn du selbst Mangel, Not und Kummer und Sorgen hast, du gibst es ja weiter, was du den Leuten da vermittelst. Deshalb ist es so wichtig, selbst zuerst heil zu sein und dann weitergeben. Selbst zuerst mal richtig stehen und so weiter. Über die Verführung werde ich darüber sprechen und ihr seid herzlich eingeladen, dabei zu sein. Heute bist du eingeladen, also Gott zu begegnen, diese Botschaft zu hören. Wie begegne ich dem Herrn? Ich möchte zuerst mal ein paar Gedanken in den Raum stellen. Es ist ganz einfach. Gott zu begegnen, muss man sich innerlich vorbereiten, man muss sich innerlich sammeln, man muss sich innerlich konzentrieren, man muss den Herrn suchen. Die Bibel sagt, suche den Herrn, solange er zu finden ist, solange er da ist. Wenn der Herr nicht mehr da ist, und die Zeit wird bald sein, da wird das Wort Gottes so teuer sein, dass man das Wort Gottes gar nicht mehr findet. Dann werden sie von einem Ende der Welt fahren zum anderen Ende und suchen, wo ist der Herr? So, ich mache euch Mut, entdecke die Gegenwart Gottes. Suchet mich, solange ich nahe bin. Suchet mich und er ladet uns ein, ihn zu suchen. Weißt du, wie man den Herrn sucht? Auf den Knien. Das ist unpopulär. Wir möchten stehen und sagen, Herr, komm herunter, Herr, greif ein, Herr, hilf, Herr, mach das und so weiter. Nein, der Herr muss in Demut gesucht werden. Dem Demütigen schenkt er Gnade und dem Hochmütigen widersteht er. Dem Demütigen, suche den Herrn. Bereite dich innerlich Gott zu begegnen. Ich weiß nicht, was dein Problem heute ist, aber man muss sich innerlich vorbereiten. Gott hat zu Moses gesagt, wenn du zu mir kommen willst auf diesen Berg und mit mir reden willst und ich will mit dir reden, ich habe ein Rendezvous, ich habe eine Verabredung mit dir, ich will dir begegnen, aber komm mal drauf und du brauchst 2 Tage, bis du da oben bist. Nimm keinen Menschen mit. Wenn du Gott begegnen möchtest, darfst du keinen Menschen mitnehmen. Ist jeder zu viel. Wenn du den Seelsorger mitnimmst, so Bodyguards noch mitnimmst oder wen du auch immer noch mitnimmst, der auf dich aufpasst, du musst allein zu deinem Gott gehen. Allein mit deinem Gott sprechen. Allein bei deinem Gott anklopfen und der Herr erwartet dich allein. Der erwartet dich nicht mit anderen. Er erwartet dich allein. Kannst du vor Gott treten allein? Diese Frage, die wollen wir uns heute
beschäftigen. Also ich möchte auch so einige Gedanken eingehen, wie du Gott begegnen kannst, begegnen solltest und darfst. Gott wartet auf dich. Nummer eins, er erwartet dich mit ausgestreckten Armen, wie der Vater den Jungen erwartet hat. Gott erwartet dich und sagt, kommt her, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Dir muss manchmal so dreckig gehen, bevor du Gott begegnest, muss dir so dreckig gehen, dass du sagst, mir hilft nur noch eines, beten. Mir hilft nur noch eines, in die Kirche gehen. Mir hilft nur eines, oder dir kann nur einer helfen, Jesus. Und so weiter. Dass wir so weit sind, dass wir alles andere abschalten, alles andere vergessen können, nur noch der Herr. Schicke dich, deinem Gott zu begegnen. Weißt du, was das heißt? Beeil dich. Nütze die gute Zeit. Nütze, wenn der Herr da ist. Gott ist nicht immer im Gottesdienst. Gott ist nicht immer in der Gemeinde. Gott ist nicht immer bei dir. Und Gott ist nicht immer günstig zu sprechen für uns. Weißt du, manchmal hat er andere Sorgen. Oder manchmal lässt er uns hängen. Aber manchmal ist eine Gottesstunde. Und wir sollten die Gottesstunde nutzen, die für unser Leben Gott vorgesehen hat. Diese Gottesstunde. Und diese Gottesstunde auskaufen. Dieses Kairos. Diese günstige Zeit. Eure Zeit ist immer, sagt der Herr, aber meine Zeit ist noch nicht gekommen. Deshalb die günstige Zeit nutzen, die Gott einem gibt, die Gott einem zur Verfügung stellt und sagt, jetzt ist der Zeitpunkt. Es ist nicht immer Zeit zum Schlafen. Man schläft nicht mittags um 12 Uhr. Oder man arbeitet nicht nachts um 12 Uhr. Man kann das machen ab und zu mal. Aber es hat alles seine Zeit. Aber die Gottesbegegnung hat seine Zeit. Und wir sollen uns vorbereiten innerlich, wann kann ich Gott begegnen? Wann bin ich soweit? In der Bibel haben wir Beispiele, wo Menschen 7 Tage gewartet haben. Sie haben ihre Kleider zurechtgemacht, sie haben sich geschmückt. Und dann ist die Frage, wie begegne ich Gott? Mach dich bereit, einem Gott zu begegnen, um vor Gott zu stehen, um mit Gott zu reden. Wenn du zu einem Kanzler, zu einem Präsidenten, zu einer hochwürdigen Person gehst, dann ziehst du das beste Kleid, was du hast. Jemand hat mich gefragt kürzlich, kann ich auch im Schlafanzug beten? Gewiss. Aber die Frage, wenn ich jetzt weiter fragen würde, kannst du mit einem Schlafanzug zum Bundeskanzler oder Präsidenten gehen? Würdest du das machen im Schlafanzug? Kannst machen, wenn du ein Schlamper bist. Aber du wirst das beste Kleid anziehen, womöglich noch einen Frack und Zylinder mitnehmen. Und dann wirst du in Demut und Achtung dann dort eintreten. Also die innere Vorbereitung, dass du dich schmückst, bevor du vor dem König trittst, bevor du deine Bitte vorträgst, mach dich bereit, deinem Gott zu begegnen. Ich möchte das Bild von der Esther ganz kurz, nur streifen, ich streife heute ein paar Sachen. Wir möchten dann wirklich uns Zeit nehmen, Gott zu begegnen. Denn es ist wichtig, dass man sich auch Zeit nimmt, Gott zu begegnen. Das kann man nicht nebenbei so zwischen Abwaschen und Aufstehen, Tür und Angel, das kannst du nicht nebenbei Gott begegnen. Wir müssen uns Zeit nehmen. Die Königin Esther sollte ihrem König begegnen. Und da wurde ein halbes Jahr geschmückt, diese Prinzessin. Die wurde zuerst massiert, die wurde geölt, die wurde zuerst präpariert. Du musst auch zuerst mal innerlich präpariert werden, um Gott zu begegnen. Wie spreche ich mit Gott? Mach dich bereit, einem Gott zu begegnen. Wir sollten uns wirklich Zeit nehmen, um uns innerlich darauf einzustellen, auf diese Begegnung. Und die dauert vielleicht nur ein paar Minuten. Aber diese Audienz bei Gott, diese Audienz beim himmlischen Vater, diese Audienz ist so wichtig für den Rest unseres Lebens. Wenn du einmal Gott begegnet bist, Gott kennt dich. Gott weiß, wer du bist. Ach, das ist der Herr Matutis. Aha, so sehen sie aus. Ich kenne sie nur vom Weiten. Aber Gott will dich von der Nähe, aus seiner Gegenwart will er dich kennen. Er will dich sehen und er will dich einfach spüren und einfach sehen, wie du wirklich aussiehst. Bist du wirklich auch so? Mach dich Gott bereit zu begegnen. Und diese Testzeit ist so wichtig, diese Zubereitungszeit, diese Präparierungszeit ist so wichtig für unser geistliches Leben. Weißt du, in dieser Zeit, da werden wir geprüft, ob wir wirklich ernst meinen, ob es uns ein Herzensanliegen ist, mit ihm zu reden, ob wir wirklich was zu sagen haben oder ob wir ehrlich meinen. Gott hat die Israeliten herausgeführt, um ihm in der Wüste zu begegnen. Eigentlich sollte der ganze Zirkus 3,5 Tage dauern und dann war alles vorbei. Bringt das Volk Israel raus, sie sollen ein Fest mir bereiten dort in der Wüste für 3 Tage. Und dann können sie wieder zurückgehen. Aus diesen 3 Tagen sind 40 Jahre geworden. Und die Bibel sagt, und Gott hat dort in der Wüste sie geprüft. Und viele haben versagt. Und wir wissen, von 2 Millionen, die ausgezogen sind, sind nur 2 eingegangen in das gelobte Land, haben wirklich das Ziel erreichen. Überleg einmal, wie viele Berliner würden das Ziel heute erreichen. Wie viele Christen, wie viele Gläubige. Viele wollen, viele sind berufen, aber wenige machen ihre Berufung fest. So, sich innerlich vorzubereiten. Wie sieht das aus? Herr, rede zu mir. Und eigentlich nicht der Herr redet zu dir, sondern du wirst vom Heiligen Geist hier, von diesem Harempfleger, ja, von diesem Harempfleger zubereitet. Und er sagt dir ganz genau, wie der König ist, was der König mag, wie der König mag und was so die Gewohnheit und alles, was den König so ausmacht, dann sagt er dir. Und Jesus sagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten und ich will wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr dort seid, wo ich auch bin. Johannes 14. Er geht dorthin, eine Wohnung zu bereiten. Und Jesus bereitet die Wohnung und du und ich, wir müssen uns hier zubereiten, damit wir in der Wohnung reinpassen. Wir müssen für das Mobiliar sorgen. Schicke dich deinem Gott zu begegnen. Weißt du, es ist wie eine Hochzeit. Zwei Leute machen einen Termin, die wollen heiraten. Jetzt der eine plant und so weiter und der andere muss auch planen und arbeiten. Und jeder hat so seinen Beitrag zu leisten. Glaub nicht, dass der Heiland den ganzen Beitrag leisten muss und er hat schon alles getan. Aber nach deiner Erlösung, nach deiner Wiedergeburt bist du mitverantwortlich, dass du die Aussteuer mitbringst. Und weißt du, was der Aussteuer ist? Sammelt Schätze, die im Himmel sind, für diese himmlische Wohnung. Jesus bereitet uns eine Wohnung. Er sagt, und wenn es nicht so wäre, ich gehe hin, will euch vorbereiten und will wiederkommen und euch zu mir nehmen. Wenn es nicht so wäre, aber es ist so. Und jetzt bist du dran, zu sorgen, dass du für das Innenleben dich vorbereitest. Und mach dich bereit, deinem Gott zu begegnen, heißt es, das Innenleben zu ordnen. Wie ist es mit deinem Charakter, mit deinen Gewohnheiten, mit deinem Temperament? Dass der Gaul ab und zu mal durchgeht. Ich weiß nicht, ob das bei euch so ist, aber passiert manchmal, dass man sich ärgert und dass man neidisch wird, dass man eifersüchtig wird. Aber das seid ihr ja nicht mehr, ihr seid schon drüber hinweg. Ich habe schon alles überwunden. Es ist schon alles abgehakt. So vom Neid und Eifersucht, das macht euch gar nichts mehr aus. Schön wär's. Aber du siehst also, schicke dich deinem Gott, deinem König, deinem Herrn zu begegnen. Mach dich bereit. Passt es? Und dann fragst du, kann ich so begegnen, kann ich so begegnen? Wie kann ich ihm begegnen heute? Vor dem König treten? Und ich rate dir, sagt uns die Bibel, dass du Augensalbe kaufst und Offenbarung, dass du nicht nackt und bloß und jämmerlich und elend erfunden wirst. Ich rate dir, hast du dich schon die richtige Creme eingekauft? Die richtige Salbe? Hast du dich schon innerlich darauf eingestellt? Und was ist, wenn der Bräutigam verzieht und der Bräutigam nicht kommt so schnell, wie du denkst? Und das ist mittlerweile auch passiert, nach 2000 Jahren. Der Herr ist immer noch nicht gekommen, aber er wird kommen, er hat es versprochen, dass er kommt. Und die Bibel sagt uns, und er verzog bei diesen Jungfrauen, und er kam nicht, und sie wurden alle schläfrig. Und dann um Mitternacht kam ein Geschrei, und alles Große passiert dann, wo du nicht denkst, dass es passiert um Mitternacht. Wo du denkst, also heute nicht, oder jetzt passiert es noch nicht, das ist jetzt noch nicht so weit, oder jetzt geht man zur Ruhe und morgen früh ist wieder ein anderer Tag, sieht man weiter. Und da in dem Moment, wo du nicht mehr denkst, dass es passieren könnte, passiert es. Siehe, der Bräutigam kommt, macht euch bereit, schmückt eure Lampen, geht ihm entgegen. Bist du innerlich bereit, dem Bräutigam zu begegnen? Ja, du bist auch eine Jungfrau, du bist auch dem Herrn Jesus entgegengegangen. Und du wartest auch auf den Heiland. Und alle Frommen warten auf den Herrn Jesus. Sag mir irgendeinen, der nicht auf den Messias warten. Die Moslems warten auf ihren Messias, die Juden warten auf ihren Messias und die Christen warten auf ihren Messias. Alle warten. Aber es waren nur die Klugen, die Öl mitgenommen haben. Die haben gesagt, wer weiß es, wir kennen unseren Heiland zwar nicht oder den Bräutigam nicht so gut, aber es könnte sein, er verzieht, er kommt nicht so schnell. Und was dann? Bist du darauf vorbereitet für eventuelle Verzögerungen, für eventuelle Krisen, für eventuelle Stürme? Mach dich bereit, deinem Gott zu begegnen. Vielleicht kommt er nicht in diesem Jahr. Wobei ich ganz fest glaube, dass in diesem Jahr was Großes passiert. Denn das Jahr 2008 ist ein großartiges Jahr. Also diese Zahl 8 hinten, also mit 8. Also ich will nicht die ganzen Daten euch auflesen, das habe ich schon in meinem Rundbrief einmal irgendwo gemacht. Aber das Jahr ist wichtig und ich denke, dass in dieser Zeit etwas Großes passiert. Nach 2 Tagen Leiden, 2 ist immer Leidenszeit, und am 3. Tag wird der Herr euch wiederherstellen. So heißt es im Hosea. Will ich wiederherstellen. Und jetzt, wann ist das? Und ich glaube, dass die Zeit bereits so überschritten ist. Es ist schon später an der Weltenuhr, als du denkst, der Herr kommt und bist du bereit? Und wenn er dieses Jahr nicht kommt, geht für mich die Welt nicht unter. Und wenn in den nächsten 10 Jahren nicht kommt, geht für mich auch die Welt nicht unter. Warum? Ich bin immer bereit. Und selbst wenn ich nicht erlebe, dass er kommt, wenn ich heimgerufen werde, wenn ich hier die Augen zumache, mache ich dort drüben die Augen auf und ich weiß, ich bin bei dem Herrn. Paulus sagt, wir werden denen nicht zuvorkommen, diese Begegnung im Thessalonicher Brief. Wir werden denen nicht zuvorkommen, ob die jetzt gestorben sind oder leben. Wir werden miteinander ihm entgegengerückt werden in den Wolken. Diese Begegnung in den Wolken, das ist diese Stunde X, dieser Tag X für unser Leben. Bist du bereit, ihm zu begegnen? Stell dir mal vor, du kommst nicht nach Hause. Ich habe einmal in Stuttgart auf dem Schlossplatz gepredigt und dann hat einer später so gelästert und sich lustig gemacht, ach du mit einem Jesus und so weiter und so ausfällig und sogar noch gespuckt auf uns, die wir da gesungen und Gott gelobt und gepriesen haben. Und dann hat Gottes Geist mich gepackt. Er hat gesagt, junger Mann, in meiner Bibel steht, lasst euch nicht oder spott, Gott lässt sich nicht spotten, was der Mensch sieht, das wird er ernten. Wer weiß, ob sie noch lebendig nach Hause kommen. Und so ist er, haben Sie das in der Hand? Und er hat gesagt, ach, ihr erzählt hier Quatsch. Schimpft und regt sich auf, geht weg und rennt in die Straßenbahn und muss mit dem Krankenwagen abgeholt werden und wahrscheinlich hat er das nicht überlebt. Gott lässt sich nicht spotten. Gott lässt sich nicht spotten. Also wir können sofort in der Ewigkeit sein und was dann? Und es geht heute schneller, als du denkst. Und heutzutage kann nur ein Knopfdruck irgendwo gedrückt werden und wir sind nicht mehr da. Und der Herr hat gesagt, ich werde nicht zulassen, dass der Gerechte sein Grab bei den Ungerechten findet. Wenn du mit Gott lebst, musst du nichts befürchten. Du bist sicher in Jesu Hand. Niemand kann dich aus seiner Hand reißen. Deshalb mach dich bereit, ihm zu begegnen. Kennt dich der Himmel? Du kennst den Himmel, aber das ist okay. So wie ich kenne fast alle Abgeordneten im Bundestag. Die habe ich vom Fernsehen schon mal gesehen. Von meinem Gesicht so, ich nur nicht weiß, wie manche heißen. Aber kennen die mich? Kennen die himmlischen Herrscher dich? Also mach dich bereit, deinem Gott zu begegnen. Ist nicht nur, dass wir einseitig handeln, nur, dass wir uns dort bekannt, oder dass wir alles wissen über die Bibel, alles gelesen haben. Kennt dich der Himmel? Kennt dich Gott? Wir haben diese Tage eine Frage gehabt, kennst du Jesus? Das ist in Ordnung. Da sage ich, ja, ich kenne ihn noch nicht ganz so. Oder ich möchte noch besser kennenlernen. Aber kennt der Himmel dich? Und der Herr wird die Seinen bei unseren Namen rufen und achte darauf, dass eure Namen im Buch des Lebens geschrieben stehen. Achte darauf. Kennt der Himmel dich? Bist du im Himmel bekannt? Von einmal die Dämonen so diskutieren oder schreien und toben. Paulus kennen wir, Jesus wissen wir. Wer seid ihr? Die Söhne des Käfers. Die geben sich religiös her und die versuchen Dämonen auszutreiben. Die versuchen religiös zu handeln. Die versuchen Kranke zu heilen. Leute, Krankenheilung und Teufelsaustreibung ist noch lange kein Zeichen des Reiches Gottes. Kein großes Zeichen, das kann jeder, wenn er ein bisschen clever ist und ein bisschen Power hat und ein bisschen Glauben hat und so weiter und sich ein bisschen auskennt. Das noch nicht, sondern an was erkennt man? An was erkennt der Himmel, dass wir Kinder Gottes sind? Schon darüber nachgedacht? An was erkennt der Himmel? Nicht an was du Gott erkennst, sondern an was erkennt Gott dich und mich? Dies ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Dieses Hören auf Gott, diese innere Stimme. Mach dich bereit, deinem Gott zu begegnen. Ich habe eine tolle Geschichte kürzlich gelesen, das heißt kürzlich, schon eine Weile her. Da ist in Karlsruhe irgendwo einem Bauern, einem Schäfer, 300 Schafe gestohlen worden. Über Nacht. Aus dem Pferch sind die Tiere weg und Polizei hat alles gesucht und man hat die Tiere nicht gefunden. Und Polizei überall gesucht, bei Interpol sogar gesucht, nicht gefunden. Und dann heißt es plötzlich, dass in Köln ein Transport von 5000 Schafen stattfindet in die Türkei zum Opferfest. Und dann haben sie den Hirten angeschrieben, der soll kommen und mal gucken, vielleicht sind seine Schafe unter den 5000 Schafen dabei. Und dann hat der Hirte Folgendes gemacht, dann vor dieser ganzen Herde von Schafen, dann hat er einen bestimmten Ton von sich gegeben. Und plötzlich kam ein Schaf nach dem anderen aus der ganzen Masse raus. Und am Schluss waren exakt 300 Schafe. Und dann sagte er, das sind meine Schafe. Und sie sagte dann weiter, passen Sie auf, ich gehe mit meiner Stimme weiter, Sie werden mir folgen, die anderen nicht. Und kennst du Jesus? Kennst du seine Stimme? Schicke dich deinem Gott zu begegnen. Weißt du, das ist so wichtig, dass du ihn kennst und seine Stimme kennst. Meine Schafe kennen meine Stimme und einem Fremden folgen sie nicht. Es ist erstaunlich, dass die anderen 5000 Schafe, die ihm nicht nachgelaufen sind, nur seine Schafe. Nur seine Schafe. Bist du sein Schaf? Kennst du seine Stimme? Und weißt du, so ein Hirte, ich habe zeitlang einen Garten gehabt und bei mir ab und zu mal so zweimal, dreimal im Jahr kam ein Hirte vorbei und hat sich in der Nähe von unserem Garten sich geleitet. Das war immer fest für meine Kinder, die durften mal mit den Schafen spielen. Aber das Interessante war, der Hirte, der hat nicht viele Schafe gehabt, keine 300 dort, aber vielleicht 60, 70 Schafe, also nicht mehr. Aber der kam vorbei so alle Zeit, alle paar Monate und hat sich dort gelagert. Der durfte diese Straßengräber abgrasen. Und du, was macht er? Er streichelt meine Marie, sagt er. Also, er hat seine Schafen Namen gegeben. Also alle möglichen Namen. Und jetzt, was kommt? Jetzt kommt dieses Schaf und jetzt kommt dieses Schäfchen und hat gestreichelt, hat sich mit denen unterhalten und die haben mit dem Schwänzchen ein bisschen gewackelt, war immer so ergreifend. Und der Hirte dann sprach, diese Aufregung von den Schafen, aber der hat sich immer wieder so ein Schaf vorgeknüpft und sie auch schön behandelt und manchmal sehr grausam behandelt. Einmal war so etwas Grausames, was passierte, da war ein Schäfchen, dann sehe ich mit verschient. Also Füßchen, Vorderfüßchen, alle beide verschieden und er trägt ihn auf den Arm, sagt, was ist mit dem Schaf passiert? Er sagt, ich habe denen die Vorderfüße gebrochen. Sage ich, was? Was? Sagte, wissen Sie, dieses Schäfchen ist ein ganz wildes Schäfchen, hat etwas in sich, dieses wird später ein Leithammel werden. Aber es hält nicht zur Herde. Selbst der Hund kann kneifen und beißen und tun, was es will, funktioniert nicht. Ich musste ihm die Beinchen brechen. Ich habe gedacht, ich muss Tierschutz anrufen. Und habe mit ihm diskutiert, sagte, das nützt alles nichts. Der Hirte weiß, was seine Herde braucht. Und der gute Hirte Jesus Christus weiß, was du und was ich brauche. Schicke dich deinem Gott zu begegnen. Vielleicht muss er dir auch die Hinterfüße brechen. Nein, weil wir so stärker sind. Wir erleben das immer wieder. Mir muss er schon Vorderfüße und Hinterfüße und Außenfüße und Innenfüße, alle möglichen Füße schon stupfen und brechen und so weiter. Weißt du, du denkst, das ist furchtbar, was der liebe Gott macht. Nein, das ist nicht furchtbar. Das gibt Qualität in unserem Leben. Es gibt Qualität. Im Augenblick tut es weh, wenn Gott uns behandelt. Schicke dich deinem Gott zu begegnen. Weißt du, wenn Gott an dir anfängt zu arbeiten, zu modellieren, dich zu formen, er hat was Großes für dich vorgesehen. Und dieses Große ist da, dass du deine Funktion ausübst, die er für dich vorgesehen hat in seinem Reich. Und Gott achte darauf, dass du schön in die Spur kommst, die er für dein Leben vorgesehen hat. Schicke dich, deinem Gott zu begegnen. Wir haben eine königliche Berufung. Petrus sagte, ihr seid das königliche Priestertum. Wir haben einen ganz hohen Level von Gott gesetzt bekommen und er erzieht uns. Und das gehört in diesem, da wo der Heilige Geist uns zubereitet für diese himmlische Wohnung. Wir werden da zubereitet für diese himmlische Wohnung. Weißt du, dass wir dorthin kommen und wissen uns, wie göttliche Kinder sich benehmen wissen. Göttliche Menschen sich benehmen wissen. Wie sich Heilige benehmen. Heilige benehmen sich anders als Stoffeln. Heilige benehmen sich anders. Heilige reden anders. Heilige denken anders. Heilige haben andere Ziele. Also schicke dich deinem Gott zu begegnen. Du musst auf Gott warten. Zuerst einmal dieses Schicken, das du bedenkst, ich muss mich beeilen. Nein, ich muss nicht rennen. Manchmal rennen wir viel zu früh und viel zu weit und das bringt nichts. Gott sagt, bleibe hier stehen, verbirg dich am Bach beim Elia. Oder geh zu der Witwe. Oder andermal schickt er dich für 40 Jahre in die Wüste. Wer von euch möchte gerne 40 Jahre in die Wüste gehen? Streck dich. Du möchtest raus. Aber guck mal, diesen armen Knaben Moses, ausgebildet, schon alles gelernt und dann nimmt Gott ihn so auf die Seite und man sagt sich, Gott, warum diesen qualifizierten Menschen, so einen hochintelligenten, so einen hochgebildeten Menschen, schick doch den auf die Menschen los. Aber weißt du, wenn Gott Moses auf die Menschheit losgelassen hätte, der hätte nur alles klein geklopft, alles zerschlagen, der schon allein bei der ersten Begegnung, wo er spürte, den Geist Gottes wirken, hat er schon einen umgebracht. Du siehst also, wir müssen innerlich zubereitet werden. Schicke dich deinem Gott zu begegnen, geschieht es innerlich, dass du dich auf das Innere konzentrierst, dass du dir Zeit für Gott nimmst. Wie viel Zeit nimmst du für Gott? Überleg einmal, wie viel Zeit du fürs Essen, Zähneputzen und Putzen verwendest. Ich habe jetzt jemand, einen Politiker, einen alten Politiker, der seinen 90. Geburtstag gefeiert hat, sagt er, ich setze keine Mütze und keinen Kopfhörer auf. Nelson Mandela war das, glaube ich. Sagt er, setze ich mir nicht auf. Wissen Sie, ich brauche eine Stunde, um meine Haare zu kämmen, bis ich wieder meine Frisur kriege. Verstehst du, wie lange brauchst du, um deine Frisur fertig zu machen? Weißt du, überleg einmal, wie viel Zeit verwendest du für das Irdische, fürs Kochen und andere Sachen, und wie viel Zeit nimmst du für deine Seele? Wie viel Zeit nimmst du für deine Seele? Was tust du für deine Seele überhaupt? In der Bibel heißt es, verlasst nicht eure Versammlungen. Interessante Stelle, gut für die Prediger. Nein, die Leute so bei Stange zu halten und sagen, kommt Leute, ihr müsst in die Versammlung gehen. Aber ich habe nichts davon, ob ihr in die Versammlung geht oder nicht. Du gehst in die Versammlung für dich und nicht für mich. Ist schön, wenn ich da dich sehe und mir gefällt es, wenn du da bist. Aber du gehst in die Versammlung für dich und nicht für mich. Du gehst in die Versammlung, um Gott zu begegnen und nicht mir zu begegnen. Du gehst in die Versammlung, um geistig zu wachsen. Ich habe eines erlebt, wenn du 3-4 Wochen nicht im Gottesdienst warst, ist der Teufel bei dir zu Hause los. Kommt Krankheit und so weiter. In der Versammlung ist eine dämonenfreie Zone. In der Versammlung ist eine Zone, wo der Feind nichts macht. Der Feind greift dich an, sobald du draußen an der Tür stehst. Ich habe also noch nicht erlebt, dass in der Versammlung, gut, du hast schon deine Geschäfte gemacht, so im Geist, und überlegt, wenn der Gottesdienst fertig ist, wenn der Amen gesagt hat, und ich rauskomme, mache ich das und das, aber dann hast du wieder vergessen, was du machen wolltest. Weil der Herr hat dich irgendwo angesprochen, trotzdem. Trotzdem. Aber sobald du draußen bist, ist die Hölle wieder los. Und wenn du nicht im Gottesdienst bist, der Gottesdienst ist so wichtig, um sich vorzubereiten, dem Herrn zu begegnen. Und immer wieder hörst du etwas, auch wenn es nur Wartezeit ist, auf den Herrn warten, vielleicht sagt der Herr mir etwas ganz Wichtiges. Ich habe da meine E-Mails verschickt, dann hat jemand geschrieben, ich kann es nicht öffnen. Also das ist nicht mein Problem, wenn du das Internet nicht öffnen kannst. Ich komme nicht rein. Dann habe ich noch eine andere Version geschickt, kann ich auch nicht öffnen. Dann sagte ich, ich muss unbedingt wissen, was da drin steht. Vielleicht ist was Wichtiges für mich. Und vielleicht ist es. Und in jedem Gottesdienst ist was Wichtiges für dich, ein Impuls. Du wirst wahrscheinlich nicht die ganze Predigt gebrauchen. Ich brauche auch nicht alles. Niemand braucht alles. Aber du bekommst einen Impuls für heute. So eine harte Nuss zum Knacken. Und es bleibt hängen. Und jetzt kannst du nicht schlucken. Und dann arbeitest du wieder. Dann wirst du so ein richtiger geistiger Wiederkäuer. Und dann sagst du, guck mal, was der da gesagt hat. Und es ist schön. Es ist schön, du bekommst Hausaufgaben. Schicke dem Herrn zu begegnen. Warte auf den Herrn. Und ich möchte, wenn es nicht unbedingt sein muss, ich möchte keinen Gottesdienst verpassen. Aus dem einfachen Grund, wer weiß, vielleicht begegnet mir der Herr. Vielleicht ist es da die Sternstunde meines Lebens. Und so viele Leute verpassen die Stunde Gottes in ihrem Leben. Der Herr war da und sie waren nicht da. Sie waren woanders, waren beim Schwimmen. Obwohl du woanders auch schwimmen kannst. Und andermal. Und so weiter. Aber nein, du warst nicht da. Thomas, der Herr will ihm begegnen. Was macht er? Nö, glaube ich. Also hör mal, mir reicht es, wenn ich einmal in der Woche Gottesdienst habe. Wenn die Gemeinde, zu der du dazu gehörst, wenn die Gottesdienst hat und du Zeit hast und sonst keine anderen Verpflichtungen hast, soll es da sein, wo das Volk Gottes ist, wo die Familie ist. Soll es also diese Mahlzeiten einnehmen. Probier mal 3 Wochen nicht zu essen. Und dann wirst du ausgemergelt sein, ganz dürr. So, also ich sage, schick dich deinem Gott zu begegnen. Thomas war nicht da, als der Herr erschien. Er war nicht da, als der Herr erschien. Bist du da, wenn der Herr erscheint? Suchst du die Plätze auf, wo der Herr erscheint? Bist du süchtig nach Gott? Suche den Herrn. Süchtig nach Gott werden. Also, ich muss ihn haben. Ich muss ihn sehen. Ich muss ihm begegnen. Ich muss ihn berühren. Ich muss seine Stimme hören, die Stimme des guten Hirten. Ich muss. Thomas war nicht dabei. Der Herr erscheint ihm trotzdem. Der Herr ist gnädig. Weißt du? Gott kann dir auch zu Hause reden. Wir haben da auch so einen Fall in der Bibel, dass der Heilige Geist fällt und es sind 2 Älteste nicht dabei. Alle 68 Älteste werden erfüllt mit dem Heiligen Geist oder alle 70, aber die 2 sind nicht dabei. 70 werden erfüllt, eine interessante Zahl in der Bibel, so, aber die 2 sind nicht da. Entweder verhindert und so weiter. Aber als der Heilige Geist fällt auf diese 70, auch die 2 werden erfüllt. Und da, wo sie sind. Weißt du, wenn du krank bist und wenn du verhindert bist und nicht kannst und aufgehalten wirst, dann wenn die Gemeinde oder die Salbung Gottes steht, dann ist auch der, der zu Hause ist, der zur Gemeinde gehört, deshalb verlass nicht die Versammlung, der zu Hause ist, der wird auch erfüllt von dem heilenden Strom Gottes, befreienden Strom Gottes, was es auch immer ist, der wird erfüllt. Die 70 wurden erfüllt im Gottesdienst, die waren da, aber die zwei waren nicht da. Gott kann dich berühren. Aber wenn du aus Faulheit sagst, nö, also lass die, wenn die beten, Hauptsache die beten, so wie die Katholiken. Die schicken da ihre Frauen in die Kirche und die Männer gehen ins Wirtshaus, in Bayern auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wo anders anders ist. Aber die sagen, ja, meine Frau betet und wichtiger, dass meine Frau betet. Gut, dass man verheiratet ist. Schick deine Frau zum Gebet. Und du kannst dann ins Wirtshaus gehen. Aber nein, du wirst gesegnet und der andere, wenn der andere gesegnet wird und der kommt nach Hause, jetzt diese Frau, jetzt nehmen wir mal diese Frau, die haben wir irgendwo was gelesen in der Bibel. Mann, du glaubst gar nicht, was heute gepredigt wurde, was heute passiert ist. Heute gab es eine Erscheinung. Heute gab es eine Begegnung und du warst nicht da. Und das nächste Mal ist er dabei, der gute Mann, und nicht mehr im Wirtshaus. Ich will nur sagen, wir können erst dann ansteckend sein, wenn wir aus dem Gottesdienst kommen und selbst entzündet sind, begeistert sind von dem Herrn. Schicke dich deinem Gott zu begegnen. Das heißt, sich innen drin, sich hochpeppen und alles mobil machen in sich, alle Register ziehen, begeistert sein, der Herr kommt, der Herr kommt. Der Herr wird bestimmt heute erscheinen. Und so eine diese Erwartungshaltung. Schicke dich deinem Gott zu begegnen. Naja, heute gehen wir mal gucken, ob der da ist, ob die da sind. Leben die überhaupt noch? Was machen die so? Wenn du nur wegen Leute guckst und nur zum Gucken kommst, bist du am falschen Platz hier. Du solltest hierher kommen, ich will dem Herrn begegnen. Egal, wenn wir nur ganz allein sind, der Herr Jesus und du. Es reicht. Schicke dich. Schau nicht auf Menschen. Schau nicht, wer alles da ist und wer alles nicht da ist. Weißt du, ich habe einen lieben Bruder in Stuttgart gehabt. Der hat immer gebetet und gesagt, Herr, guck mal, der ist nicht da und der ist nicht da. Ich habe gesagt, Bruder, hör auf zu beten. So ein Gebet, die sollen selber beten, wer nicht da ist. Danke Gott für nicht hat, der wer nicht will, der hat schon. Vielleicht braucht es nicht. Vielleicht hat der Teufel ihn abgehalten. Und ich habe eines erlebt, der Teufel hält die Menschen ab, um Gott zu begegnen. Du kannst alles machen, du kannst deine Theaterkarten kaufen oder deine Kinokarten kaufen oder was weiß ich, welche Karten auch immer, wohin auch immer. Das wird alles klappen und geht gut. Aber wenn es ums Gottesdienst geht, Straßenbahn fährt dir vor die Nase weg. Oder das Auto springt nicht an. Oder die Kinder machen, die Kleinen machen da in den Windeln. Weißt du, der Teufel weiß dich in der letzten Minute abzuhalten, um dir die Freude am Herrn zu rauben. Schicke dich deinem Gott zu begegnen. Sei voller Begeisterung, voller Freude. Ich will Gott sehen und ich lasse mich nicht abhalten bei Wind und Wetter. Ich bin eigentlich für euch sehr dankbar. Wenn ich euch angucke, Bahnstreik, ihr seid da. Die Schwester läuft zu Fuß und verläuft sie noch dabei. Mit aller Liebe. Nein, da sie Bahnsteige. Gibt es andere Sachen. Glatteis. Dann kommen die mit Schuhe und Strümpfe über die Schuhe gezogen, kommen sie in den Gottesdienst. Sie lassen sich nicht abhalten. Geschwister, das ist ein Zeichen eines gesunden Christenlebens. Appetit. Appetit nach Gott. Appetit. Ich will meinen Bräutigam sehen. Ich will meinen Heiland sehen. Ich will meinen König sehen. Ich will bei meinem Herrn sein. Ich will immer da sein, wo der ist. Und ihn nicht aus den Augen lassen. Schicke dich deinem Gott zu begegnen. Amos. Das heißt also, stell dich darauf ein. Vielleicht ist er da, vielleicht nicht. Und wenn er nicht da ist, okay, muss ich morgen kommen. Und wenn er morgen nicht da ist, muss ich übermorgen. Und ich werde so lange kommen, bis er muss eines Tages kommen. Und ich möchte abpassen den Moment, denn er sagt, ich komme wie ein Dieb in der Nacht. Ich möchte den Moment abpassen und aufbleiben, wenn er kommt. Und dass er mich nicht schlafend findet und unvorbereitet. Und dass er mich überrascht. Sich innerlich einstellen, auf den Herrn, auf ihn warten. Wie bist du hierher gekommen? Mit was für Verlangen, mit was für eine Sehnsucht, mit was für Erwartungen? Mach dich bereit, Gott zu begegnen. Komm nicht wegen Heilung hierher. Du bist am falschen Platz, wenn du wegen Heilung hierher kommst. Komm nicht wegen Befreiung hierher. Komm auch nicht, irgendeine Segnung zu empfangen. Das kriegst du alles und wirst auch hier alles bekommen. Aber das ist nicht der Sinn und Zweck, warum wir hier sind. Nicht der Zweck. Wir sind hier, um dem Herrn zu begegnen. Ich habe ein kleines Märchen umgearbeitet aus 1001 Nacht. So ein arabisches Märchen. Das ist eine Prinzessin oder mehrere Prinzessinnen und da muss sich jetzt der Prinz entscheiden, welche ist die richtige Prinzessin für ihn. Und dann kommt die erste Prinzessin und sagt, hör mal, wünsch dir was, sagt der Prinz, wünsch dir was. Und dann wünscht sich eine Vase. Der hat schon eine ganze komplette Sammlung, aber diese eine Vase hat sie im Palast gesehen, wünscht sich, und sie kriegt diese Vase. Die nächste Prinzessin, die kommt, die wünscht sich ein Gemälde und sagt, Prinz, das ist einmalig, diesen Künstler, den kenne ich. Und ich habe schon ein Bild von ihm und ich möchte dieses Bild, wenn du mir schon diese Wünsche offen lässt, ich möchte dieses Bild haben. Kriegt sie. Und dann kommt die dritte Prinzessin, schaut ihn in die Augen und sagt, Prinzessin, wünsch dir was. Du kannst alles wünschen. Bis zur Hälfte meines Reiches. Das ist so das typische arabische, orientalische. Bis zur Hälfte meines Reiches, wünsch dir was. Und dann sagt sie, Prinz, ich will dich haben. Prinz, ich will dich haben. Geschwister, wir müssen aufhören, schicke dich deinem Gott zu begegnen. Wir müssen aufhören, Herr, mehr Liebe, mehr Glauben, mehr Freundlichkeit, mehr das, mehr das, mehr das, mehr Visionen und Offenbarungen. Vergiss es alles. Sag, Herr, du kriegst das alles, was du bittest, aber du fährst auf Sparflamme weiter. Prinz, König, Jesus, dich will ich haben. Du solltest mit der Erwartung kommen, ich will den Herrn mit nach Hause nehmen. Ich will den Herrn mit nach Hause nehmen. Der Herr soll, und ich möchte nicht nur irgendetwas von ihm mit nach Hause nehmen, sondern ich möchte den Herrn nach Hause nehmen. Wünsch dir was. Was für Wünsche hast du? Befiehl dem Herrn deine Wege, hoffe auf ihn und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Dein Herz wünscht sich, dass der Herr alles von dir wird. Schicke dich deinem Gott zu begegnen. Weißt du, wir reden so, wir beten und wir suchen den Herrn, aber die meisten suchen nur für 5 Minuten den Herrn und dann geht ihnen die Freude und die Kraft und die Power aus. Du sollst den Herrn so lange suchen, bis du ihn gefunden hast. Vielleicht 40 Tage, 40 Jahre, vielleicht ein ganzes Leben lang. Es gibt einen Liederdichter, Herr, ich suche, Herr, ich finde meine Ruhe nur in dir. So lange, bis du absolut das Absolute gefunden hast. So lange suchen. Das hast du nicht gleich auf einmal gefunden. Wir sind auf der Entdeckungsreise, dem Herrn zu begegnen. Wir müssen daran arbeiten, an dieser Begegnung. Und es ist eine lebenslange Sache. Und ich bin dem Herrn begegnet. Ich habe den Herrn erlebt. Ich habe den Herrn gesehen. Ich habe den Herrn gehört. Aber die letzte Begegnung, die allerwichtigste, die endgültige Begegnung, die steht mir noch aus. Wenn ich diese Erde verlasse. In Frankfurt oder haben wir eine Schwester losgeschickt oder die ist losmarschiert, hat Traktate verteilt und auf der Straße, an der Brücke da irgendwo nach Polen, gibt es so eine Frau in Zettel. Kommt zu Jesus und plötzlich schreit sie, Hilfe! Dass sogar Polizei kommen muss und so weiter. Und dann kam sie nachher im Gottesdienst zu uns wieder zurück, dann hat sie gefragt, was habe ich falsch gemacht, dass sie Hilfe geschrien habe. Ich habe nur gesagt, komm zu Jesus. Denn sie hat geschrien, ich möchte noch nicht sterben. Weißt du, diese Begegnung zum Herrn, die Begegnung zum Herrn ist, bist du bereit zu sterben? Komm zu Jesus. Das ist der Schlüssel. Schicke dich deinem Gott zu begegnen. Weißt du, die Frau, die heiratet, dieses Mädchen, die heiratet, die gibt ihren Namen auf. Die gibt ihre Geschichte auf, die gibt ihr Vaterhaus auf, die gibt alles. Und Jesus sagt, wer nicht absagt allem, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Schicke dich deinem Gott zu begegnen. Du willst mit Jesus gehen, aber bist du bereit zu sterben? Wer nicht absagt allem, was er hat. Und ich muss euch ehrlich sagen, wir sind alle wahrscheinlich noch nicht so weit. es krankt bei uns alle noch. Oh Herr, noch nicht. Weißt du, ich möchte noch auslernen, ich möchte noch Karriere machen, ich möchte noch das erreichen, ich möchte noch das erreichen. Und so, bist du bereit, ihm zu begegnen? Schicke dich. Weißt du, dass du nichts mehr wichtig nimmst, dass dir nichts mehr heilig ist und nichts mehr bedeutet, dass nur noch der Herr, wenn ich dich nur habe, frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Ja, ich möchte noch Kinder haben, ich möchte noch meine Enkel sehen. Wenn das dir das Wichtigste ist und wenn du nur dafür lebst, du wirst es vielleicht nicht sehen, aber du wirst den Herrn nicht sehen, der nicht absagt allem. Das heißt also, um den Herrn zu begegnen, musst du bereit sein, alles loszulassen, was dich hier so irgendwie an dieser Erde noch binden könnte. Ich bin auf dem Kirmes, in Bayern heißt es Kirmes, Kirchmesse oder Kirchweih oder sowas. Und was heißt, ich fahre nur vorbei. Ich wollte meinen Kindern zeigen, hier ist der Plärrer, also der Platz, wo dieser Jahrmarkt stattfindet. Ich wollte so ein bisschen so die Spuren zeigen, wo ich meinen Führerschein und das alles gemacht habe. So, und dann ist ein Luftballon steigen. Und ich erlebe etwas ganz Interessantes. Da steigen hunderte von Ballons hoch und ein Ballon fliegt nicht mehr höher. Merkwürdig, mystisch, magisch. Stimmt was nicht. Und weißt du, ich bin so ein Mensch, ich bin ein unheilbar neugieriger Mensch. Ich denke, das stimmt was nicht. Da ist irgendwas faul an der ganzen Geschichte. Ich fahre mit den Kindern zum Plärrer und da sehe ich einen kleinen Bub. Der hat Nylonfaden in der Hand und sein Luftballon flattert. Alle anderen sind weitergeflogen, aber seiner ist festgehalten worden. Das war für mich eine Predigt, eine Botschaft. Wir steigen bis zu einem gewissen Maß im geistlichen Leben auf. Wir wollen alle in den Himmel, alle in den Wolken, alle bei dem Herrn sein, alle Zeit, alle auferstehen. Aber da ist so ein Nylonfaden, so ein Strick, was uns festhält. Ein kleiner Bub, der steht da und er hat gesagt, nein, sagt, ich will meinen Luftballon behalten. Ich will meinen Luftballon. Und dann hat er so eine raffinierte so Winde gehabt, er konnte wieder zurückholen. Wir steigen bis zu einer gewissen Höhe auf und dann ist der Spitzbub, der Teufel, der Lausbub, dieser Elende und der dreht dann uns wieder zurück. Der sagt, du kannst gehen, aber ich weiß, du kommst wieder. Wenn wir nicht uns radikal trennen, wer nicht allem absagt, kann mir nicht dienen, kann mir nicht folgen, kann nicht da sein, wo ich bin, der nicht allem absagt, was er hat. Geschwister, es ist eine ernste Zeit, in der wir leben. Wir können ganz schnell in der Ewigkeit sein. Und wie hoch werden wir kommen? Welche Sphäre werden wir durchschreiten? Da gibt es Luftballons und wir hatten da in Heilbronn, wo wir wohnten, da gab es eine Wetterstation und dann haben sie jede Woche dann so einen Luftballon losgelassen. Der flog bis in der Stratosphäre, wie diese ganzen Sphären hießen, um das Wetterbericht zu holen und zu sehen, wie das Wetter oben ist und zu messen, wie die Luftverschmutzung aussieht und dergleichen, dann diese Nachrichten wieder zurückzuschicken. Dieser Luftballon stieg immensen Höhen auf, aber mit einer Kraft ist es losgerissen und aufgestiegen. Haben wir die Kraft des Heiligen Geistes in uns, die so aufsteigt zum Herrn, zieht, nichts wie heim? Wenn ich so die alten Lieder höre und wenn du so Lieder singst und vorträgst, die alten Lieder von Bach und Beethoven und was weiß ich auch alle anderen Künstler, die handeln so viel vom Tod, vom Himmel, kirchliche Lieder, geistliche Lieder, die reden so viel von der Ewigkeit. Heutzutage, wir haben die Ewigkeit vergessen. Warum? Weil wir hier so gemütlich haben. Wir haben ja alles, was wir brauchen. Wir haben keine Sehnsucht nach dem Himmel. Wir haben Klimaanlage, Mikrowellenherd, Waschmaschine. Also im Himmel wird es auch nicht wahrscheinlich besser sein, als so, du drückst auf den Knopf und schon alles wird geliefert, bestellst per Internet. So, wir leben in einer wunderbaren Zeit und diese wunderbare Zeit hat uns den Appetit und den Geschmack auf die Heimat dort in der Höhe geraubt. Die Sehnsucht nach dem Herrn. Wer von uns hat noch Sehnsucht nach Gott? Weißt du, um Gott zu finden, brauchst du eine Sehnsucht. Wie der Hirsch schreit nach Wasser, so schreit meine Seele Gott nach dir, zu dir. Du musst Durst haben. Das ist was Inneres. Durst kann man nicht messen, Hunger kann man nicht messen, Appetit kann man nicht messen. Du musst ein Verlangen nach Gott haben, ein inneres Verlangen. Das kann man auch nicht vorbeten, das kann man auch nicht einimpfen, das kann man auch nicht lernen. Das muss der Heilige Geist schenken und wirken in uns. Dieses starke innere Verlangen, diese Sehnsucht. die Sehnsucht nach dem Gottesdienst, dass du nicht mehr erwartest, wann ist die nächste Versammlung, dass dir schon eine Versammlung oder drei Versammlungen zu wenig sind. Es könnte jeden Tag eine Versammlung sein. So ein Verlangen, ich möchte noch die Minuten, die freie Zeit, die ich habe, auskaufen und Gott begegnen. Wir werden erst wieder schätzen, was Versammlungen sind, wenn wir keine Versammlungen mehr haben. Wenn Gestapo kommt, KGB kommt, Securitas kommt und die ganzen Versammlungen verbieten, wir sind auf dem besten Weg dorthin. Mittlerweile wird die Uhr in Kasachstan, werden jetzt schon Christen wieder verhaftet, kommt wieder Stalinismus zurück und andere Gebiete auch auf der Welt und die Kirchen schließen sich. Man baut Moscheen und es wird einmal, und sogar unsere deutsche Bundesregierung braucht die drittgrößte Moschee der Welt in Algerien. Ich muss vorstellen, wo wir, dafür hat man Geld für Moscheen. Und der Tag wird kommen, wo wir alle zum Allah beten müssen, aller Liebe. Der wird kommen, wenn uns nichts mehr anderes übrig bleibt. Geschwister, und wir werden eine Sehnsucht haben. Oh, wenn ich nur noch die Gottesdienste, die beim Pastor Matthäus dort waren, Nazareth-Kirchstraße, wenn es die noch gäbe, das Wort Gottes wird wahr werden. Aber so eine Sehnsucht müssen wir haben. Diese Freiheit, die wir heute haben, haben Völker vor uns, Menschen vor uns, ein paar Jahrhunderte zurück, keine 150 Jahre zurück, nicht gehabt. Du musstest glauben, was der Kaiser glaubt oder der Landesfürst glaubte. Du musstest das seinen Glauben annehmen. Aber heute kannst du glauben, was du willst und du tust doch dennoch nicht das, was du tun solltest. Glauben an das Wort Gottes und so weiter. Schicke dich deinem Gott zu begegnen. Hunger, Sehnsucht, dass du nicht mehr erwarten kannst, dass du schon innen drin kochst und sagst, Herr, 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 ich will dein Wort rede, dein Knecht hört. Also man muss sich innerlich vorbereiten. Von nichts kommt nichts. Deine innerliche Vorbereitung ist so wichtig. Rede, Herr. Du kannst im Haus Gottes sein und Gott redet nicht zu dir. Du kannst hierher kommen und Gott redet nicht zu dir. Du sagst, ich weiß gar nicht, wovon reden die eigentlich hier. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, anders kann er das Reich Gottes nicht vernehmen. Du brauchst die Geburt von oben, du brauchst den anderen Geist, du brauchst ein anderes Herz, du brauchst andere Gedanken, diese Sehnsucht von oben. Und dann, rede Herr, dein Knecht hört. Ich stehe, wenn ich mich innerlich vorbereite auf die Predigt oder Andacht oder was es auch immer ist, ich sage, Herr, ich weiß nicht, was ich deinem Volk, deiner Gemeinde sagen soll, aber gib mir etwas. Gib mir etwas. Und dann fängt es an zu fließen. Und dann fängt es an zu gehen. Wir müssen den Herrn bitten. Der Herr will gebeten werden. Der Herr wird uns alles geben, was wir wollen, wonach wir uns sehnen, wonach wir verlangen, aber er will gebeten werden. Gott weiß, was wir brauchen. Er weiß schon lange, was ich brauche. Aber er will, dass ich selber drauf komme. Aha, ich brauche eine Begegnung mit Gott. Ich brauche etwas Neues vor ihm, damit ich vor ihm verstehen kann. Schicke dich deinem Gott zu begegnen. Bereite dich innerlich vor. Wie mache ich das? Wie mache ich das? Denk drüber nach. Frag, Herr, was fehlt noch bei mir? Was missfällt bei dir? Was missfällt dir noch an mir? Wo sind da diese Falten und Flecken und Runzeln noch an meiner Seele? Was gefällt dir an mir nicht? Das, der Herr soll dir sagen, nicht die Menschen. Gott wird manchmal die Menschen benutzen und sagen, also horch mal, den Pickel, den sollst du da wegmachen. Oder zudecken. Aber der Herr will dir sein Spiegel, der Heilige Geist will dich lehren, will dich aufklären und sagen, horch mal. Aber er will gefragt werden. Gott will gefragt werden. Gott tut nichts, ohne gebeten zu werden. Ich würde ein paar Gebete nicht sagen. Also negative Gebete würde ich nicht bitten. Aber Herr, sag mir, was ich noch tun könnte für dich. Ein Gebet, was ich in meinem Leben gebeten habe und sehr bitter bereut habe, war, Herr, zerbrich mich. Weißt du, ich wollte dem Heiland gefallen. Alle wollen dem Heiland gefallen. Und dann habe ich irgendwo so ein pietistisches Buch gelesen, ein anderes Buch. Und wenn der Pastor gebetet hat, Herr, zerbrich mich. Und ich Esel bete, Herr, zerbrich mich. Und keine drei Tage später hat Gott mich in die Mangel genommen. Und so schrecklich, dass ich nicht mal mehr glauben konnte an Gott. Weißt du, wenn Gott einen zerbricht, dann hört bei dir der Glaube an Gott auf. Ich konnte nicht mal mehr beten. So bin ich zerbrochen worden. Und ich bin so zerbrochen worden, dass ich sogar meine Frau mit dem Zweifel angesteckt hatte, den ich hatte, den ich da bei meinem Zerbruch bekommen habe. Und genau das ist, wie Gott arbeitet. Er nimmt dich in die Mangel. Und Weißt du, das Gott zeigt mir. Und Gott zeigt dir, wenn er dich zerbricht, du lebst allein von meiner Gnade. Nicht durch deine Werke und nicht durch deine Leistung und so weiter. Ich bin's, der dir das Wollen und dir das Vollbringen schenkt. Und er hat mich zerbrochen. Ich habe sogar aufgehört zu predigen. Verstehst du, nur einmal gebeten, Herr, zerbrich mich. Deshalb, du sollst aufpassen, welche Gebete du wann, wo sprichst und wer die Gebete alle mithört. Und der Teufel hört mit. Denn er sagt, oh Lob und Dank, jetzt das kapiert. Und dann nimmt er die, schickt er ein paar Folterknechte, paar Umstände und paar Schwierigkeiten und dann ist die Hölle los. Du bist dem Herrn gefallen, warte mal, Bürschle. Warte mal, Herr, zerbrich mich. Ich kam wieder raus. Ich bin Gott dankbar, dass ich rausgekommen bin. Aber ich bin Gott dankbar für diese Phase. Es ist eine Phase gewesen. Weißt du, auch wenn du solche Stunden durchmachst, der Herr sorgt dafür, dass dein Glaube nicht aufhört. Auch wenn du durch die Hölle durch musst, durch alle möglichen Probleme und alle möglichen Schwierigkeiten, durch Verleumdung und durch den ganzen Shit und Schmutz und Gülle, Gott sorgt, dass dein Glaube nicht aufhört. Jesus sagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört, Petrus. 3-4 Wochen später, nachdem ich die Krise überwunden habe und lach, weißt du, es war eine Mücke, aus der ich einen Elefanten rausgemacht habe. Das war mein Zerbruch. Und so sind auch unsere ganzen Probleme. Wenn du ganz ehrlich bist, wie sehen deine Probleme wirklich aus? Es sind Mücken, aus denen du einen Elefanten rausmachst. Aufgebauscht. Furchtbar. Die Welt geht zugrunde und ich gehe unter. Nein. Und dann kriege ich einen Brief aus Barbados, Westindien. Liebe Heidemi, lieber Johannes, ich weiß nicht, wo ihr seid und was ihr macht, aber der Herr hat uns aufs Herz gelegt, für euch zu beten und zu fassen. Von dann bis dann schreiben die noch. Und ich gucke in meinem Kalender nach, Jemini, es ist genau die Zeit, wo ich nicht geglaubt habe, wo ich nicht gebetet habe, wo ich nicht mehr Gott gedient habe, wo ich zerbrochen war und so in den Mangel genommen wurden. Die in Barbados, 15.000 Kilometer weg von Stuttgart damals, haben die für mich gebetet. Du siehst, Gottes Volk, und das ist, warum wir Versammlung brauchen, warum wir die Gemeinschaft der Heiligen brauchen. Du gibst auf, aber der andere am anderen Ende der Welt hält das Gleichgewicht für dich. Der betet für dich. Und das kannst du nicht fassen. Wie funktioniert das? Plötzlich beten die Christen für Deutschland und für die Gemeinde in Berlin. Die kennen die nicht einmal, aber die haben Brandenburger Tor irgendwo gesehen. Und die beten. Und weißt du, und die halten das Gleichgewicht. Du willst aufgeben, du willst fallen, du sagst, ich kann es nicht mehr. Und so arbeitet das Volk Gottes zusammen. Du sollst nur bewusst sein, ich bin in der Hand Gottes. Aber Gebete zum Beispiel, Herr, rede, dein Knecht hört oder magt. Herr, öffne mir die Augen. Dein Herz brennt, du willst Jesus begegnen, wie diese Emmaus-Brüder. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was der Nebenmann da sagt, stimmt alles. Woher weiß er das alles? Musste nicht Christus leiden, musste nicht auferstehen, musste sich die Schrift nicht erfüllen. Das sagt uns die Wahrheit, aber ihre Augen wurden gehalten, bis beim Brotbrechen. Und weißt du, Brotbrechen ist ein Teil des Gottesdienstes. Brotbrechen ist ein Teil der Gemeinschaft gewesen damals. Und gerade da passiert das Wunder, wo die Augen aufgehen. Petrus, Thomas, all die Brüder, die sehen den Auferstandenen plötzlich. Und auch diese Emmaus-Brüder. Plötzlich, oh, das war doch der Herr. Und er war weg. Aber sie haben eine Begegnung mit Gott gehabt. Das Herz hat gebrannt. Die gingen einen ganzen Sabbatweg und reden über Gott. Weißt du, das ist diese innere Zubereitung, dass du über Gott redest. Dass wenn du mit Geschwistern zusammenkommst, nicht in dumme Sachen quatscht und über Leute redest und über ihre Kleider, Haare und Rocklänge und Hosenbreite, Hosenbeinbreite. Und weißt du, worüber die Leute so alles reden, oder über das Auto oder den Vogel und den Hund? Wir sollten über Gott reden, wenn wir zusammenkommen. Das ist, wie wir Appetit auf Gott kriegen. Und wie wir uns gegenseitig hochschaukeln. Wir müssen uns gegenseitig hochschaukeln. Du, horch mal, ist Gott nicht gut? Ist Gott nicht wunderbar? Wie siehst du das? Weißt du, wir sollten ab und zu mal, und eigentlich, wenn Christen anrufen, ich möchte euch Mut machen zum Telefonieren, ruf deinen Bruder, deine Schwester an und sag, horch mal, ich habe in der Bibel gelesen, Psalm 83. Hast du schon mal gelesen, Psalm 83, was da drin steht? Schlag mal auf, guck mal nach, vielleicht findest du eine Perle da drin. Und nicht nur streiten, wie siehst du das? Wie siehst du das? diese Stelle. Wie verstehst du das? Und ich sage euch eines, ihr habt die Salbung, wenn zwei Leute anfangen, sich über die Bibel zu unterhalten, wie siehst du das? Wie verstehst du das? Ich sage euch, da geht was auf. Da bekommt der Baum Knospen und fängt an zu blühen. Wie siehst du das? Da musst du nicht irgendwie groß anfangen zu diskutieren und so weiter. Paulus hat so gesehen und so weiter. Wie siehst du das? Und du hast den Heiligen Geist und der hat den Heiligen Geist. Jetzt kommen zwei heilige Geister zusammen. Ich sage euch, da gibt es, da funkt es. Wenn Plus und Minus zusammenkommen, da gibt es Energie, da gibt es Kraft, da wird was freigesetzt. Plus und Minus. Wie siehst du das? Das Minus. Und ich bin Plus. Ich habe es gelesen. Wie siehst du das? Wie verstehst du das? Das ist das Geheimnis des Wortes Gottes. Und die Juden sagen, wo zwei sich über Gott unterhalten, der Dritte, der dabei ist, ist Gott. Die sind immer zu dritt. Das war auch bei Jesus so. Emmaus-Jünger. Fang an, dich mit Gott, mit deinen Nachbarn am Telefon zu unterhalten oder in der U-Bahn. Wie sehen Sie das? Der Matthäus 24, die Endzeit, da kommt alles. Und so weiter. Und ich bin überzeugt und überrascht, was für Potenzial da ist. Da wird Gott erlebt und Gott erfahren. Und ich sage, plötzlich spricht Gott durch deinen Bruder zu dir. Durch deine Schwester spricht Gott zu dir. Du musst dich da bereit machen. Und deshalb hat Gott immer zwei und zwei ausgeschickt. Vier Augen sehen mehr als zwei. Vier Ohren hören mehr als zwei Ohren. Und du solltest auf den anderen eingehen. Wie siehst du das? Nach Hause gehen und sagen, ich habe da eine Bibelstelle, mach mir zu schaffen, also ein Problem für mich. Red mit deiner Schwester, deinem Bruder über dieses Problem. Und bis du zu Hause bist, noch bevor du dich hinsetzt zum Essen, ist dein Problem gelöst. Teste, wenn du es nicht glaubst. Teste. Bei den Emmaus-Brüdern war das so. Schicke dich deinem Gott zu begegnen. Am Anfang sieht alles düster aus. Diese ganze Begegnung Gottes. Aber rede, Herr, ich bin bereit. Man muss bereit sein, auf Gott zu hören. Weißt du, dieses auf Gott hören und bereit sein, auf Gott zu hören, ist schon noch ein Kunststück. Das ist noch eine Sache. Ich höre wohl, aber ich tue es nicht. Um Gott zu begegnen, nützt es nicht, nur alles zu wissen, zu verstehen und wahrzunehmen und zu begreifen und zu erkennen. Ich muss auch ein Täter des Wortes werden. Tu es. Moses hat eine Verabredung mit Gott gehabt. Wir haben alle eine Verabredung noch mit Gott. Wir sind noch nicht fertig. Gott wartet auf uns, Jesus wartet auf uns. Er sagt, ich werde wiederkommen und euch zu mir nehmen und auf das, dass ihr da seid, wo ich bin. Wir warten auf die Heimholung. Das ist ein glorreicher Tag. Weißt du, das ist genauso wie die Hochzeit. Ich weiß nicht, bei euch war, ich habe meine Frau, die hat sich versteckt, die hat sich heimlich angezogen und Brautkleid angezogen. Ich durfte nicht wissen, wie ihr Brautkleid aussieht und alles und so weiter. Und es war Spannung. Da war Spannung in der Luft. Und dies auch bei uns, wenn wir Jesus begegnen, da muss Spannung in der Luft sein. Da musst du Schmetterlinge im Bauch haben. Wie wird das sein, wenn ich ihn sehe? Wie wird er aussehen? Weißt du, heutzutage, da kennen die sich schon alles in- und auswendig, aber in Urzeiten, früher, im Altertum, in der Antike, von dem auch die Bibel genommen worden ist, im Orient, da war Spannung. Sogar die Rebekka, als sie zum ihrem Isaak kommt, diese Begegnung mit Braut und Bräutigam, der Eliezer geht und sucht da für den Isaak seine Frau. Stell dir mal vor, da würde ich jetzt verreisen und für dich einen Mann oder Frau suchen. Du vertraust, Bruder Matthäus, das wird schon die Richtige finden. Nein, weißt du, das ist schon ein Risiko, jemanden loszuschicken, einen Knecht noch dazu, den Eliezer, der soll dem Isaak seine Frau suchen. Und weißt du, wie die Frau gefunden wurde? Du musst lesen. Die Bibel lesen. Ich habe heute bewusst keine Bibelstelle zitiert, damit du zu Hause selbst nachguckst, wo steht das in der Bibel. Ganz bewusst. Weißt du, ich mache ganz bewusst. Heute will dich nur anregen, Rebekka und Isaak, nimm eine Konkordanz, versorgt es und fang an, die Bibel zu lesen. Ich will euch Appetit auf Wort Gottes machen. Ich zitiere die Bibel, aber ich sage nicht, wo es geschrieben steht. Müsst ihr selber finden. Und ich habe gemerkt, heute habe ich keine einzige Bibelstelle zitiert. Ich werde auch nicht zitieren, ganz bewusst. Ich sage viele Bibelstellen, habe eine ganze Menge gesagt. Aber dieser Eliezer sucht dir Rebekka und er weiß ganz genau, wo er zu suchen hat. in Mesopotamien, aus dem Haus von Abraham herkommt, aus seinem Stamm, aus seiner Sippe. Er sucht nicht woanders, er sucht in seiner Familie die Braut oder in der Familie Abrahams. Und dann stellt er sich ein bisschen doof an. Weißt du, der Herr stellt sich auch manchmal doof an. Entschuldigung, aber der Herr möge mir vergeben. Ein bisschen unkompliziert, so tollpatschig, so unbeholfen. Und jetzt kommt die Rebekka und die drängt die ganzen Kamele. 10 Kamele hat er dabei gehabt, der gute Mann. Und muss vorstellen, ein Kamel trinkt bis zu 600 Liter Wasser. Und den Brunnen runter, wieder hoch und dann wieder diese Kamele drängt sie. Und dann drängt sie erst ihre Tiere, zuerst die Kamele von diesem Ausländer da, den sie gar nicht kennt, von dem man gar nicht weiß, was sie überhaupt will. Und dann fragt er, nachdem die Kamele bedient worden sind, die muss was gespürt haben. Die muss was geahnt haben, diese Rebekka. Und Rebekka ist so ein Bild auf die Gemeinde, auf die Gläubigen. Und wir müssen eine Ahnung haben, da tut sich was. Da passiert etwas. Und vielleicht hat Gott ihr im Traum gezeigt, dass eine Karawane kommt. Orientale träumen ja so viel. So, es kann durchaus sein, dass Gott im Traum gezeigt hat. Und Gott zeigt uns Dinge im Geist, im Traum, in Visionen und Gesichter. Wir registrieren bloß nicht. Wir sind zu beschäftigt, zu abgelenkt. Und deshalb nehmen wir das, was jetzt ankommt, was passiert, gar nicht wahr. Ich bin auch so erstaunt, dass ich diese Vision ein bisschen weiter rumgereicht, aus Dänemark, aus Schweiz, aus USA und überall, wo ich da Post kriege. Da schreiben mir Leute aus Stuttgart, schreibt mir eine Frau. 4 Tage davor habe ich den gleichen Traum gehabt und fast die gleichen Bilder. Jemand anders aus Dänemark schrieb mir fast auch ähnliche Visionen, ähnliche Bilder, ähnliche Beschreibung, auch wieder mit Düsterkeit und Dunkelheit und etc. Weißt du, Gott arbeitet, Gott bereitet seine Kinder vor. Etwas Großes bahnt sich an. Und große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Und so war es auch bei der Rebekka. Die Rebekka, die muss was geahnt haben. Denn von umsonst hätte sie nicht die Kamele zuerst getränkt. Also wenn ich Rebekka gewesen wäre, hätte ich meine Tiere zuerst getränkt. Und dann, wenn es noch was übrig bleibt, kriegt der andere auch was. Aber nein, sie hat gedient. Sie hat einen dienstbaren Geist gehabt. Weißt du, wenn wir auf den Herrn Jesus warten, haben wir einen dienstbaren Geist, uns nicht zu viel, nicht zu schwer, die Kamele zu tränken, du altes Kamel. Weißt du, was das heißt? Die Kamele zu tränken und die Tiere, die dabei waren. So, und getränkt. Und dann fragte Eliezer, wem gehörst du eigentlich? Wie heißt deine Familie? Ah, sagt, das ist gut. Und er dringt sich nicht auf, sondern sie geht zu Hause und sagt, draußen ist ein Mann und so weiter. Und kennt ihr diese Geschichte? Könnt ihr nachlesen. Einmal und dann sagt der Verwandte, der Stammesälteste, bringt ihn doch rein, lass ihn doch zu uns kommen. Und dann fragt er, hör mal, Laban, du bist ja der Älteste hier im Hause, oder der Boss, der Kapitän, oder dieser Häuptling, dieses Mädel, diese Rebekka, soll Frau von meinem Herrn werden. Und ihr seid wahrscheinlich weitläufig verwandt, so wie ich mitgekriegt habe, und habt denselben Geist, dieselbe Gesinnung, dieselbe Einstellung, das gleiche Blut, die gleiche Blutsgruppe womöglich. Du, die soll mitziehen. Oh nein. Aber diese Rebekka entscheidet sich, ich ziehe mit, mich kann niemand zurückhalten. Und sie hat den Bräutigam noch nicht gesehen. Kein Foto. Nicht einmal eine Skizze. Würdest du jemanden nachfolgen, den du nicht kennst, den du noch nie gesehen hast? Man beschreibt, man sieht die Schätze, die er da mitgebracht hat und die Morgengabe, die er mitgebracht hat. Aber würdest du so einem Fremden folgen? Rebekka sagt, ja. Du und ich, wir haben Jesus noch nicht gesehen. Lassen wir mal so ein Gänsefüßchen. Wir haben viel von ihm gehört, viel gelesen, viel schon gespürt und erlebt von ihm und so weiter. Wir haben so viel Segnung, so viele Gaben von ihm bekommen. Inzwischen sind wir so reich beschenkt worden. Aber wir kennen ihn noch gar nicht so richtig. Willst du mit ihm mitgehen? Ja! Oh, die war dabei. Die war dabei. Ja, nichts konnte abhalten. Und dann sagt auch der Eliezer, haltet mich nicht auf, ich muss jetzt gehen. Jetzt immer wieder. Und du siehst, was der Trick des Feindes ist. Heute noch nicht. Noch 6 Tage bleibt ihr da. Noch eine Woche. Und noch aus einer Woche ist noch eine Woche geworden. Und du siehst, wie der Teufel dich immer so langsam... Nicht jetzt. Also jetzt kann es nichts machen. So radikal kann es nicht sein. Nächste Woche. Nächsten Sonntag. Aber ich habe eines gelernt in meinem Leben, was du tust, tu er bald oder tu gar nicht. was du vom Gott als Impuls bekommst und was du so aufschiebst, das liebste Möbelstück des Teufels ist die lange Bank. Das ist des Teufels liebstes Möbelstück. Immer so die lange Bank später, andermal, nächste Woche. Das ist sein liebstes Möbelstück, die lange Bank. Aber Rebekka sagt, nein, ich gehe. Ich habe mich entschieden, ich werde euch verlassen. Und sie hat ihren Eltern nicht mehr gesehen. Sie hat ihren Bruder Laban nicht mehr gesehen. Verstehst du? Das war Bruch. Das ist, bist du bereit, deinem Bräutigam zu begegnen, deinem Isaak. Und dieser Isaak kann nicht mehr erwarten. Er sagt, wo bleibt doch der Eliezer? Eine Woche verzieht er, noch eine Woche. Der sollte schon längst zurück sein. Wo bleibt er? Damals gab es doch keine Handys, keine Telefone und auch keine Kuriere groß. Wo bleibt er bloß? Du siehst, so ist auch unser Herr Jesus. Er fragt, wo bleibt ihr doch? Wo bleibt ihr doch? Die sollten schon längst alle zurück sein. Und eigentlich sollten wir als Kinder Gottes schon längst im Himmel sein. Glaubt ihr das? Schon längst im Himmel. Aber wir sind aufgehalten worden. Durch dieses und jenes und durch den Labern, der heult uns was vor. Weißt du, und wir werden aufgehalten durch so Herzeleid und Herzeweh. Das ist, was uns auffällt. Immer so, was uns das Herz weht. Ich kann doch mein Brüderchen. Ach, Labern. Das war ein Schlitzohr, glaub mir das, dieser Labern. Der konnte das Hals nicht vollkriegen. Du siehst nachher später beim Jakob, was der alles abgetrieben hat. So ein Gauner war das. Bleib doch da, Schwesterchen, du gehst doch nicht. Verlässt uns nicht. Du siehst, also, du musst die slawische, ich kenne die slawische Seele, die heult. Also die slawische Seele würde heulen. Und ich glaube auch diese orientalische Seele, also ich kann mir diese Mentalität mir so gut vorstellen, wie so diese Beduinen und Nomaden, dieses Stamm da von Abraham, der Laban. Nein, Schwesterchen, nein, kannst du uns nicht antun, jetzt noch und heute schon noch weggehen, also nein, übermorgen. Also wenn es schon nicht nächste Woche, dann wenigstens übermorgen. Du siehst also, schicke dich deinem Gott zu begegnen. Du wartest viel zu lange, du hast schon viel zu lange gewartet mit bestimmten Sachen. Mit Entschuldigungen. Du weißt ganz genau, was zu tun ist. Du schleppst da so einen Rucksack von unbezahlten Rechnungen mit dir und Lasten mit dir und Schulden mit dir und Unfrieden mit dir und rennst durch die Gegend und rennst von Hinz zu Kunz und Müller und Meier und du weißt nicht, das ist höchste Zeit. Du sollst dich bereit machen. Nicht zu lange warten. Was du weißt, was du tun solltest, tue bald. Was du weißt, was du tun solltest, was der Herr immer wieder redet und immer wieder anspricht, auch so in den Predigten hier. Deshalb sind wir auch da, deshalb, wir haben angesprochen, machen müssen wir selber. Wir werden nur angesprochen. Und manchmal gar nicht so bedrohlich, aber wir werden nur angesprochen. Weißt du, der Heilige Geist ist ein Gentleman. Dieser Brautwerber, der dieser Eliezer ist ein Gentleman, spricht ganz fein an. Und dann sagt er, du weißt, ich muss mir eine Geschichte erzählen. Das mache ich auch gerne, ich muss euch eine Geschichte erzählen. Und diese Geschichte, dann sagt auch der Nathan, auch so ein Prophet, dann sagt er, hör mal, David, ich habe da eine ganz tolle Geschichte, was hältst du davon? Da ist dort ein Mann, Besuch kriegt plötzlich, ein großer Grundbesitzer, hat 100 Schafe, aber der nimmt nicht sein Schaf, sondern er geht zu dem kleinen Bauern, der nur ein Schaf hat und nimmt sein Schaf weg und so weiter und was hältst du davon? Oh, der Mann ist des Todes schuldig. Und dann, David, du bist der Mann. Auf Wiedersehen. Kam nicht in der Presse. Wurde kein Staatsskandal, keiner hat es erfahren. Wahrscheinlich die Geschichte mit Bathsheba hat niemand erfahren, ist später in die Chroniken reingekommen. Gut so auch. Geht auch niemand was an. Weißt du, wenn der Heilige Geist arbeitet, wenn er an uns wirkt, geht nur mich und Gott was an und sonst niemand. Aber weißt du, Gott sagt so eine Geschichte und dann geht er. Denk drüber nach. Der Mann ist des Todes schuldig. Schicke sie deinem Bräutigam zu begegnen. Weißt du, der Bräutigam arbeitet so heimlich hinterrum. So wie der Eliezer bei der Rebekka, so hinterrum beobachtet er. Wie verhält sich das Mädel? Und Gott beobachtet dich, der Bräutigam beobachtet dich, der Herr beobachtet dich. Wie verhält sich meine Braut und mein Bräutigam? Wie verhalten die sich? Und das ist schicke dich deinem Gott zu begegnen. Gott achtet auf dein Verhalten. Wie behandelst du deinen Nachbar? Die Kamele von dem. Den Esel da. Wie behandelst du so seine Böcke und seine Schafe? Wie gehst du mit denen Sachen um? Und nach dem kann er messen, so wird er auch mich behandeln. Jemand hat einmal gesagt, so wie ein Mann sein Auto behandelt, so behandelt auch seine Frau. Mann, oh Mann, oh Mann. Dann hat noch einige haben noch was zu tun. So, das ist, ja, du solltest darauf achten. Achte wie einer sein Auto behandelt, so wird er dich behandeln als Mensch. Wie bestimmte Gegenstände, die ihm lieb sind, wie er die behandelt oder die wertvoll sind. Okay, schicke dich deinem Gott zu begegnen. Schau auf ihn. Du bist erlöst vom Herrn, freigekauft, du bist sein Kind, sein Eigentum, aber jetzt, du musst jetzt deine Freiheit beweisen. Wie benimmt man sich als freier Mensch, als freier Bürger? Wie lebt man so jetzt als Auserwählter oder Auserwählte? Wie lebt man da? Wie benimmt man sich da? Wie reagiert man? Und das, der Herr beobachtet dich. Und er beobachtet dich eine ganze Weile. Wie benimmt er sich? Oder sie? Dein Benehmen ist ausschlaggebend. Bis später. Und wir werden hier zubereitet und dann kommt der Augenblick, wo der Herr uns ruft. Wenn der Herr die Seinen rufe, durch die Gnade meines Heilands bin ich dort. Also, ich habe nichts getan, um gerettet zu werden. Ich kann mich nur gefallen lassen oder gewähren lassen den Herrn. Herr, rede, Herr, wirke es, Herr, gib es, Herr, schaffe es. Herr, füll du das. Ich habe nichts, aber ich bin von deiner Gnade abhängig. Und du solltest von der Gnade Gottes viel mehr abhängiger werden. Das ist unterschiedlich, deinem Gott zu begegnen. Einfach noch viel mehr von der Gnade Gottes. Gott sei mir Sünder gnädig. Und sag ihm, was dich bewegt, was dir fehlt. Sei ehrlich zum Herrn. Ich glaube, das ist das Wichtigste, um Gott zu begegnen, die Ehrlichkeit. Die meisten Leute sind nicht ehrlich Gott gegenüber. Die spielen was vor, so frommes Theater. Aber sei ganz ehrlich vor dem Herrn. Und sag, Heiland, guck mal, ich habe da so viel Schulden. So viel Miese. So viele Probleme und ich kann selber sie nicht lösen. Kannst du nicht mehr lösen? Hast du nicht einen Tipp für mich? Frag doch den Herrn. Er soll dir einen Tipp geben oder er soll es mal in die Hand nehmen. Und ich sage dir eines, dein Bräutigam, der Herr Jesus Christus, wird alle deine Probleme lösen. Denn er wird dich erst nehmen, wenn er alle deine Probleme gelöst hat. Also eine problembeladene Braut, Mann. Oder ein problembeladenen Bräutigam, wer dann heiratet, der heiratet nur noch Probleme. Also du sollst, Herr, du sollst diese Probleme zuerst mal lösen. Oder der Herr will zuerst mal bei dir oder bei mir, bei uns diese Probleme lösen. Und dann als Erlöste kommen wir in den Himmel. Mit gelösten Problemen schicke dich deinem Gott zu begegnen. Das heißt, diese Dinge müssen alle gelöst werden hier unten. Und er will es lösen. Du musst es ihm nur sagen. Du musst ihm sagen, Herr Jesus, da habe ich Mist gebaut. Weißt du, nachher, wenn es in der Ehe was rauskommt, was verheimlicht, was verdeckt war, was ungeordnet war, du, da gibt es Krach und Knall und Explosion. Und deshalb ist es so wichtig, dass jetzt alles auf den Tisch kommt. Das heißt, schicke dich deinem Gott zu begegnen. Bring alles an den Tisch. Bekenn es einfach. Sag es aus, sprich es aus. Und ich habe eines von bei meinem Heiland kennengelernt, dem kannst du alles sagen. Der verkraftet alles. Mein Herr Jesus verkraftet alles. Aber mach dich bereit auf diese Begegnung. Weißt du, wenn du dann nachher vor ihm stehst, Mann, oh Mann, wenn dann nachher alles offenbar wird, und es wird alles offenbar werden, wenn der Herr nachher sieht, weißt du, ich habe meine Frau, die ist ja nicht da heute. Aber bevor ich sie heiratete, habe ich irgendwo ein Buch gelesen, dann habe ich gefragt, hast du irgendwelche Krankheiten? Stimmt bei dir alles? Bist du gesund? Und ich wollte eine gesunde Frau, ich wollte auch gesunde Kinder später haben. Bist du wirklich gesund und so weiter? Dann hat sie so geduxt. Ich wäre sowieso drauf gekommen, was bei ihr nicht stimmt. Und sie geduxt, habe ich gesagt, ganz ehrlich, vielleicht kann man die beheben noch, die Krankheit oder was auch immer ist. Hast du irgendein Problem? Kann ich dir die Wahrheit sagen? Ich habe gesagt, ja, kannst du mir die Wahrheit sagen? Dann sagt sie, ich habe zwei zusammengewachsene Zehen. Da habe ich gesagt, und ich auch. So, ich weiß, dass wir beide zusammenpassen. Weißt du, das ist also so merkwürdig. Und das Erste, als unser erstes Kind geboren wurde, das Erste, was sie fragt, sind die Füßchen in Ordnung. du siehst, ich habe ein Problem. Und es ist so wichtig, dass wir ehrlich zueinander sind und wir entdecken, Mensch, du, wir sind auch ähnlich, der Herr Jesus und ich, ich habe auch das, was der hat. Wir sind ihm gleich. Und die Bibel sagt, wir werden ihm gleichgestaltet werden in allen Stücken. Und am Schluss, wenn du lang mit dem Heiland hier auf dieser Erde gegangen bist, seine Stimme kennst und hörst, dann brauchst du gar nicht, du spürst, der ist schon, der ist da. Der ist da. Mach dich bereit. Und wenn dann nachher der Augenblick kommt der Begegnung, dieses Rendezvous, dieses Treffen, dieses Dating oder was es auch immer ist, wie man das nennt, diese Begegnung, wir werden dem Herrn entgegengerückt in den Wolken, werden bei dem Herrn sein, alle Zeit und ewiglich. Und das geht in einem einzigen Augenzwinkern. So schnell wird das gehen. So schnell kannst du gar nicht gucken. So schnell wird es gehen. Wir werden bei dem Herrn sein, alle Zeit. Und wir werden unseren Heiland kennen. Und es wird dann keine große Diskussion mehr geben. Das ist gleich, wir werden ihm gleich sein. Wir wissen nicht, was wir sein werden, aber wir werden ihm gleichgestaltet sein. Wir werden, ja, wir passen zueinander. Weil wir schon hier unten ihn so gut kennen, ihn so gut verstanden haben und er uns verstanden hat, wir passen. Und das Geheimnis ist, das große Geheimnis Gottes ist, das gelüftet wird, er ist das Haupt und wir sind die Glieder. Aber weißt du, da wird jetzt beides zusammengefügt. Das Haupt und die Glieder. Das ist diese große Begegnung, auf die wir uns innerlich vorbereiten. Du, das, der Kopf ist da, Jesus ist da, das Haupt ist bei Gott im Himmel, an himmlischen Örtern. Und jetzt bereitet sich der Körper, nicht nur der Kopf, der Körper, das ist zum Kopf, zum Haupt dazugefügt wird, und das alles funktioniert so ineinander. Das ist die Gemeinde, Römer Kapitel 16, Vers 26, die einzige Bibelstelle, die ich euch nenne, 25 und 26, Vers 27. Das Geheimnis, die Propheten haben gedeutet, was ist das? Kein Mensch wusste bis jetzt, ist das Geheimnis der Gemeinde, wo die zwei zusammenkommen, Christus und seine Glieder, sein Leib. Das ist die große Begegnung. Es muss alles passen. Finger zu Finger, Hand zu Hand, Ellenbogen zu Ellenbogen, Schulterblatt zu Schulterblatt. Es muss alles miteinander passen. Das Geheimnis. Und diese Begegnung ist das größte Geheimnis des Universums. Das größte Geheimnis des Universums ist dieses Treffen Gemeinde und Jesus. Mach dich darauf bereit. Wenn das zusammen ist, und weißt du, dann wirst du ein, und werde ich, wir werden als Gemeinde ein Teil von Jesus sein. Ein Teil von Jesus. Großartig. Großartig. Und überall, wo die Füße hingehen, geht der Kopf hin, und wohin der Kopf hingeht, gehen auch die Füße hin. Ein Teil von Jesus. Mach dich bereit auf diese wunderbare, innere, ewige Gemeinschaft. Und wir werden bei dem Herrn sein, alle Zeit. Bei dem Herrn sein, alle Zeit. Nicht nur ab und zu mal, so gelegentlich am Sonntag, also alle Zeit. Und das fängt jetzt schon an. Dieses Bewusstsein der Gegenwart Gottes beginnt jetzt, heute. Und es wird fortgesetzt. Es ist ein Lebensstil. Ich lebe mit Jesus, Jesus lebt mit mir. Ich werde vom Geist, seinem Geist geleitet. Dieser Geist macht mich lebendig. Dieser Geist leitet mich. Und dieser Geist sagt, nein, nein, nein. Ich habe diese Tage was gegessen, was von meinem Körper nicht bekommt, gleich erbrochen. Der Körper nimmt es nicht an. Und der Leib Jesu, alles was nicht echt und wahr ist und gut ist und gesund ist und heilmachend ist, es geht wieder raus. Verlässt, wieder bleibt nicht drin. Das nimmt der Körper nicht an. Das nimmt Jesus nicht an. Gleich raus. Wunderbare Lektion habe ich gelernt diese Tage. Nur alles vorbei. In Sekunden. Nur eingeschluckt und gegessen, getrunken und dann plötzlich, nee, da ist was fauler dran. Und weißt du, wenn du Kind Gottes bist, ich sage dir eines, wenn du etwas Verzaubertes, etwas Magisches, etwas Unsauberes ist, wenn du voll Heiligen Geistes bist, in Ordnung. Du wirst es genießen. Du musst lernen, den Dienst genießen, den Dienst der anderen genießen, den Dienst der Heiligen genießen, den Dienst der Engel genießen. Du musst es lernen. Also nicht nur, Halleluja, Halleluja. Das machen die Engel für dich im Himmel. Die werden Gott loben und preisen. Wir sind dazu berufen, zu genießen, zu herrschen. Lerne jetzt schon zu herrschen und sagen, nein, bitte nicht. Du solltest die Befehle, das hat Gott mir auch hier jetzt in dieser Prophetie gegeben, du hast den Schlüssel. Gott hat uns Befehle gegeben, wir müssen diese Befehle nur weitergeben. Die Befehle, die er gegeben hat, nur weitergeben. Du musst gar nicht viel machen, aber das musst du jetzt lernen. Ihm gleichgestaltet werden. Und ihr werdet dort sein, wo ich bin. Dieses Treffen mit dem Herrn. Wenn du ihm begegnen willst, musst du ihm gleich sein. Du musst das machen, was er macht. Befehle weitergeben. Delegieren. Das musst du lernen. Abgeben. Gar nicht alles machen müssen. Die Queen hat kein Taschengeld. Ihre Tasche ist nur leer. Nur eine Handtasche, da ist Taschentuch drin. Und du musst lernen, ohne Geld zu leben. Ohne Scheckkarte zu leben. Du musst lernen, mit einem Hemd zu leben. Und mit ein paar Schuhe. Deshalb hat der Herr Jesus, weißt du, da steckt sehr viel Geheimnisvolles drin. Nur ein Stück. Warum? Weil du es nicht brauchst. Für dich wird gesorgt. Wenn du ein Teil von Jesus bist, wird für dich vom Vater gesorgt. Vom ganzen Himmel, vom ganzen Universum wird für dich gesorgt. Und stell dir mal das vor, und das bist du heute Abend. Du musst auf diese Begegnung einschalten. Und du musst zuerst mal in diese Position hineinwachsen, in diesen Stand hineinwachsen. Der Herr und ich, wir sind eins. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Und wo ich bin, soll er auch sein. Und weiter. Du musst in dieses, dass du dich bedienen lässt. Dass du dich bedienen lässt. Nicht nur dienen. Weißt du, wir lernen immer dienen. Du sollst geben und tun und machen und so weiter. Aber du musst auch lernen, dich zu bedient zu werden. Königlich leben, priesterlich leben. Sich auf ihn einstellen. Weißt du, das ist viel mehr als nur Halleluja sagen und Ja, Herr und Amen. Nein, nein, sich auf ihn einstellen. Lernen so einen Lebensstil, wie man im Himmel nachher in dieser neuen Wohnung, das der Herr für dich bereitet hat, in dieser Wohnung zu leben. Und ich sage euch, was der Herr für eine Wohnung bereitet hat, hat kein Mensch auf dieser Welt noch so eine Wohnung gesehen. Da gehst du rein, machst so und dann gehen Türen auf und kommen Mikrowellenherd und kommen, da wird alles, weißt du, da wird genau alles geliefert. Ja, die Fülle wird da sein. Und Gott hat mir so ein Bild gezeigt hier von dieser Vision, du musst nur die Tür aufschließen und die ganze Herrlichkeit kommt raus. Und es musst du lernen. Ich habe die Schlüssel. Und er gab uns die Schlüssel und wir müssen lernen, die Schlüssel zu bedienen. Sich vorbereiten auf diese Begegnung mit dem Herrn. Und du schließt die Tür auf. Jetzt unsere Schranke dort an der Tür. Das ist ganz raffiniert, dass es sowas gibt. Da habe ich eine blanke, weiße Karte, steht nichts drauf. Aber die muss ich nur hinhalten, die Tür geht auf. Und die Schranke geht auf, muss nur hinhalten. Weißt du, der Herr hat sein Wort gegeben und das ist für mich so eine Lektion gewesen, da steht nichts groß drauf und so weiter. Da musst du nur hinhalten und die Tür geht von selber auf. Du musst nur das Wort Gottes hochhalten, zum Fenster raushalten und dann geht schon die Schranke auf. Dann geht schon das Portal auf. Da kommen schon die Lieferungen. Du musst nur hinhalten, aber das musst lernen. Weißt du, da siehst du nichts. Es ist nur eine weiße, blanke Karte. Nächstes Mal zeige ich euch. Das habe ich im Auto. Eine blanke Karte. Aber da ist ein Geheimnis drin, in dieser Karte. Ein Chip irgendwo, was man gar nicht sieht. Eingebrannt. Und weißt du, im Wort Gottes, da ist ein Geheimnis. Das ist nicht von dieser Welt. Hält es hoch und die Tür geht hoch. Also darauf muss man einstellen. Weißt du, du musst dich einstellen auf dieses neue Leben, in diesem neuen Universum, in dieser neuen Welt Gottes. Du musst dich einleben. Das fängt hier unten an. Dann geht schon hoch. Nur hinhalten. Und du musst nichts sagen und nichts beten und nicht singen. Stell dir vor, ich würde davor stehen und sagen, Steinchen, geh ein bisschen hoch, beweg dich ein bisschen. Nein, ich muss nur hinhalten. Weißt du, und wir machen alles so kompliziert. Und diese Welt wird komplizierter durch diese moderne Technik. Aber der Himmel ist noch komplizierter. Und deshalb, du musst auf dieses noch komplizierte Dasein noch einstellen. Du musst vorstellen, das sind Milliarden von Jahren. Eine Herrlichkeit, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, kein Menschenherz je geglaubt hat. Das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Liebst du den Herrn? Ich liebe ihn. Lass uns aufstehen und lass uns ins Gebet gehen. Halleluja. Schicke dich, deinem Gott zu begegnen. Das war meine Botschaft und dazu möchte ich dich jetzt einladen. Schick dich. Halleluja, Vater, ich danke dir, dass du uns jetzt rufst. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Heiland, wir kommen mit unseren Sorgen, mit unseren Lasten, mit unseren ganzen Belastungen zu dir. Aber wir wollen nicht nur mit unserem Kummer zu dir kommen, sondern, Herr, wir wollen aus Liebe zu dir kommen. Und du fragst den lieben Petrus und sagst, liebst du mich? Herr, und du fragst mich heute Abend, du fragst die Gemeinde heute Abend, liebst du mich? Liebst du mich mehr als diese? Herr, wir müssen dich mehr lieben, wie die ganze Welt dich liebt, wie die Heiden dich lieben oder die Gottlosen dich lieben oder die Halbfrommen, die Halberlösten. Herr, wir wollen dich von ganzem Herzen lieben, von ganzer Seele lieben und aus allen unseren Gemütskräften. Heiland, schenke uns diese große Liebe selbst. Herr, wirke du diese göttliche Liebe in uns zu dir und eine Sehnsucht nach dir. Wie und wann auch immer das passieren sein mag, spielt jetzt keine Rolle. Eine Sehnsucht nach dir. Schenk mir und schenk uns allen eine Sehnsucht nach dir, Vater. Nach dem Himmel, nach der Herrlichkeit. Halleluja. Lob und Dank. Wir singen einen Chorus, preisen den Herrn. Und wenn du heute Abend noch Gebet brauchst und wünschst, und ich möchte dich einfach einladen, komm mit einer Sehnsucht nach vorne. Herr, ich suche, Herr, ich finde meine Ruhe nur in dir. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass wir jetzt auch die Gaben zusammenlegen können. Wenn jemand ein Gebetsanliegen hat, der darf auch sein Gebetsanliegen hier reinlegen. Also du sagst, was soll das bewirken? Es ist genauso wie die Schranken. Erwarte, dass die Schranken in deinem Leben aufgehen. Alles, was dich blockiert, da stehen Leute manchmal drin, wenn ich hier manchmal im Hof parke, wie komme ich hier raus? Also, das ist eine gute Frage. Normal kommen sie nicht raus. Sie brauchen jemanden, der die Karte hat. Und weißt du, so kommst auch nicht raus aus Dingen. Du brauchst jemanden, der das Wort Gottes kennt, der dieses Chip hat und so weiter. Und dann kommst du raus. Das muss man nur hinhalten. Und wir müssen nicht viel machen. Gott hat mir gezeigt, wir müssen auch, wenn wir mit Menschen beten, gar nicht groß machen. Wir müssen nur die Hand drauflegen, hinhalten. Und Gott wirkt das Übrige. Es passiert das Übernatürliche von selbst. Da ist eine Kraft drin in diesem Wort Gottes. Du musst nur deine Hand hinhalten. Du glaubst gar nicht, was in der Hand alles drin ist. Aber da ist, Gott sagt, in deine Hände habe ich die Schlüssel gelegt. Und was du aufschließt, ist aufgeschlossen. Was du zuschließt oder nicht öffnest, das bleibt nicht offen. Du hast Autorität, gebrauche sie es. Halleluja. Sei so wie Jesus. Preis Gott, sei so und werde so wie Jesus. Sei mutig und sei kühn. Wir bringen unsere Gaben nach vorne und unser Gebet und Gott möge alle Geber segnen. Und wer Gebet braucht und wünscht, darf hier vorne bleiben. Mein Gott, Halleluja. Mein Lord. Halleluja. Du bist da, mein Herr. Geht weiter vorne kommen. Halleluja. Vater, ich danke dir. Und du bist für Heilung gekommen. Brauchst du Heilung? Was fehlt dir?
Ja, und dann hat die Kranken waren.
Lieber Heiler, du berührst es meinen Bruder. Schmerzen. Und ich heile seinen Magen in Jesu Namen und ich lege jetzt meine Hände auf diesen Magen und dieser Magen soll heil werden. Alles, was er geschluckt hat in seinem Leben, was er nicht verarbeitet hat und die Lasten, die er getragen hat, die nimmst du jetzt weg, Jesus. Ich danke dir. Ich danke dir, dass jetzt Heilung über seinen Körper kommt. Heilende Kraft Gottes berühre ihn jetzt. Amen. Gott hat dich berührt.